Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Am 8. November 1939. Da detoniert eine Bombe im Münchner Bürgerbräukeller um 21.20 Uhr. Der Saal stürzt ein, 8 Menschen sterben, 63 werden verletzt. Nur der Mann, der eigentlich sterben sollte, der sitzt da schon im Zug und erfährt erst später von dem Anschlag. Adolf Hitler. Allein gegen Hitler, so heißt ein neues Buch über Johann Georg Elser, also über den Menschen, der im Alleingang versucht hat, Hitler zu töten. Der Zeithistoriker Wolfgang Benz hat dieses Buch geschrieben und ich habe ihn eingeladen. Guten Tag, Herr Benz, herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, das war ein richtig präzise geplanter Anschlag. Johann Georg Elser, der wollte ja nicht nur Hitler treffen und seine Entourage, er wollte vor allem auch gleichzeitig keine Unschuldigen treffen. Der Plan war so ausgeklügelt, dass man auch nachträglich eigentlich denkt, das kann gar nicht schiefgehen. Es ist aber schiefgegangen. Man mag heute noch fast dran verzweifeln. Geht Ihnen das auch so?
Mir geht das nicht so, denn der Unterschied, dass dieses Attentat, dieses perfekt geplante Attentat schief ging, zu den Attentatsversuchen der Militärs, die eigentlich berufen gewesen wären, besteht ja darin, dass den Elser als den Attentäter keine Schuld trifft. Damit konnte er nicht rechnen, dass Hitler so früh abreist, dass die Bombe ihn nicht mehr trifft. Der militärische Widerstand, der brauchte ja unendlich Zeit, um erst das Unrechtsregime zu erkennen, dann brauchte er Zeit, um zu überlegen, wie man das macht. Dann brauchte er Zeit, die richtige Gelegenheit zu finden. Die ergab sich dann immer nicht. Dagegen ist Elsers Tat die perfekte Tat. Nur leider ist das Opfer entkommen.
Das finde ich eben bis heute so erschütternd, wirklich tatsächlich. Können Sie das nochmal beschreiben? Was war an diesem Plan, das just an diesem 8. November 1939 zu machen? Was war an diesem Plan so perfekt und warum hat es trotzdem nicht geklappt?
Im nationalsozialistischen Feierkatalog war dieser Abend des 8. November in Erinnerung an den Hitlerputsch von 1923 die feste Größe. In aller Regel, da konnte man sich darauf verlassen, kam Hitler zu diesem Anlass. Nicht 1939, da hat er gezögert, erst ob er überhaupt nach München fährt, sich dann aber entschlossen, doch zu fahren, nur wegen einer Konferenz in Berlin, hat er früher den Tatort verlassen. Das war der einzige Unterschied zu anderen Attentaten.
Und das konnte wirklich niemand ahnen. Er sitzt dann also im Zug mit Goebbels, reist schon wieder ab, er fährt davon. Sofort fangen die beiden an nachzudenken, wer könnte das gewesen sein, wie können wir das propagandistisch ausschlachten. Da hatten die natürlich Johann Georg Elser überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie ihn überhaupt niemand auf dem Schirm haben konnte eigentlich. Was war das für ein Mensch?
Das war ein schlichter Handwerker, ein redlicher, etwas introvertierter Mann aus der Schwäbischen Alb, der sich so seine Gedanken machte. Wenig Schulbildung, hochintelligent. Das geht daraus hervor, dass er früher als fast alle anderen erkannt hat, dass ein Unrechtsregime ist. Während die anderen noch Hitler zugejubelt haben, wurde ihm klar, der Mann will Krieg. Dieser Krieg wird unendliches Leid über unendlich viele Menschen bringen. Und er hat früher als alle anderen die Propaganda durchschaut, dass die Situation, die soziale, die politische Situation nicht besser, sondern von Tag zu Tag schlechter wird. Das wusste er spätestens im Herbst 1938, als etwa Graf Stauffenberg noch überzeugter Hitler-Anhänger war.
Das ist also ein ganz besonderer Mensch gewesen. Es ist aber nicht einfach gewesen, eine solche Biografie über ihn zu schreiben, weil ich lese bei Ihnen, der hat nichts aufgeschrieben. Es gibt keine Aufzeichnungen von ihm, keine Tagebücher. Wie haben Sie sich seinen Beweggründen genähert? Wie haben Sie herausgefunden, wie skrupulös ja auch er dieses Attentat geplant hat?
Ich hatte das Glück, schon als junger Mensch, als studentische Hilfskraft im Institut für Zeitgeschichte mit dem Historiker in Berührung zu kommen, der als erster über Elsa geforscht hat. Ich hatte einen zweiten Vorteil als Biograf. Ich kenne die Gegend. Ich kenne die Mentalität, die dort herrscht. Ich kann mich in die Lage von einfachen Menschen, die dort leben, versetzen. Ich kann deren Überlegungen vielleicht besser nachvollziehen als ein Historiker, der eher scheitern muss an dieser Biografie, weil, wie gesagt, Georg Elser hat keine schriftlichen Quellen hinterlassen. Er hat niemals etwas aufgeschrieben. Die einzige Quelle sind die Verhörprotokolle, die Aussagen vor der Gestapo. Georg Elser war naiv, aber nicht dumm. Und so hat er natürlich auch in diesen Verhören nicht immer und unbedingt, wenn es ihm schadete, die volle Wahrheit gesagt. Dann haben die drei Gestapo-Leute, die das Protokoll geführt haben, natürlich geklettet. Elsa sprach nur Schwäbisch, wenn sie das überhaupt alles verstanden haben. Also die haben bei der Niederschrift schon interpretiert. All das macht es ganz schwierig. Deshalb haben auch frühere Elsa-Biografen entweder den Ausweg gesucht in reichlichen Zitaten aus dem Verhörprotokoll oder sie haben Dialoge erfunden.
Was Sie als Historiker natürlich nicht tun.
Was ich natürlich nicht tun konnte und nicht tun darf. Also Sie haben dann auch Motive Elsa in den Mund gelegt. Also das sind die Hindernisse, die einer Biografie, die Georg Elsa gerecht wird, im Wege stehen.
Ihre Biografie geht über dieses Attentat hinaus, über die Verhöre hinaus. Ein Verhör übrigens, auf das dann gar kein Gerichtsprozess folgte, weil Elsa als Sonderhäftling des Führers ins Konzentrationslager kam, dann im April 1945 im KZ Dachau ermordet worden ist, wenige Tage bevor die US Army das Lager befreit hat. Damit endet aber immer noch nicht diese bittere Geschichte, sondern es folgt ein Vierteljahrhundert, das sie mit drei Worten umschreiben: vergessen, verleugnet, verleumdet. Wie ist die junge Bundesrepublik, wie ist die Welt mit Elsa umgegangen?
Die junge Bundesrepublik, die Welt, hat zunächst einmal der Nazi-Propaganda geglaubt. Denn für Hitler durfte es ja kein Attentäter aus dem Volk sein. Unzufriedenheit mit dieser Führung, das war nicht vorgesehen. Also musste Elsa stilisiert werden als das Werkzeug geheimer Mächte, in diesem Fall des britischen Geheimdienstes. Deshalb wurde Elsa auch im Konzentrationslager unter sehr angenehmen Verhältnissen für ein KZ aufbewahrt für einen Schauprozess, der nach dem Endsieg stattfinden sollte.
Dem hat man geglaubt, man hat aber auch noch verrückteste andere Geschichten geglaubt, bis hin zu der Behauptung, Elsa habe im Auftrag Hitlers selber quasi ein gezielt gescheitertes Attentat vollübt. Was lernen Sie auch als Historiker aus solchen Geschichten darüber, wie man mit Zeitzeugen umgehen muss?
Naja, das habe ich natürlich in vielen Jahrzehnten als Historiker schon ziemlich bald erlebt und erfahren, dass die Erinnerung von Zeitzeugen im günstigen Fall Atmosphäre wiedergibt, aber nicht die Entschlüsse der entscheidend Handelnden. Also die einen hielten ihn für einen Narren, die anderen für ein Werkzeug Hitlers, die weiteren für ein Werkzeug der Briten. Und das hat die Wahrheit über Georg Elser lange Zeit behindert.
Lange Zeit. Trotzdem ist das mittlerweile aufgeräumt. Es gibt ein paar Bücher, es gibt ein paar Filme, es gibt ein paar Straßen, die nach ihm benannt sind. Er steht aber trotzdem nach wie vor tief im Schatten des Widerstandes rund um Stauffenberg am 20. Juli 1944, die deutlich später dran waren, wie Sie vorhin schon beschrieben haben. Ohne jetzt hier irgendeine falsche Konkurrenz des Widerstandes aufzumachen, wie Beurteilen Sie das heute, dass Elsa so im Schatten steht?
Nun ja, Elsa hat mit niemanden über sein Attentat gesprochen. Er war ein Einzelgänger und er hatte keine Lobby. Die Geschwister Scholl sind am frühesten eigentlich mit dem Nimbus der Widerstandskämpfer, natürlich auch nicht zu Unrecht, umkleidet worden. Aber da gab es Geschwister, die überlebt haben. Inge Eicher-Scholl hat ganz früh in die Öffentlichkeit eingegeben, meine Geschwister sind die eigentlichen Helden. Für Graf Stauffenberg gab es bei Standesgenossen in seiner Familie eine Lobby. Das war ein hoch angesehener Mann. Man brauchte auch solche Leute öffentlich, um darzustellen, es waren nicht alles Hitler-Anhänger, aber einen etwas in sich gekehrten schwäbischen Schreinergesellen, den brauchte niemand. Und da er auch selber, er hat immer kommunistisch gewählt. Er war kein Kommunist, aber er hat immer die KPD gewählt. Damit war der eigentlich als Heldenfigur unmöglich.
Das sagt der Zeithistoriker Wolfgang Benz im Deutschlandfunk Kultur über sein Buch Allein gegen Hitler, Leben und Tat des Johann Georg Elser. Das ist bei C.H. Beck erschienen und kostet 27 Euro. Und Herr Benz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.